Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Das Tagesgespräch.
Herr Toni, Chemie, das ist, wenn es explodiert, wenn es knallt, wenn es stinkt. Einverstanden?
Nein, ganz sicher nicht. Wir haben vorletzte Woche an der ETH einen Vortrag von Herrn Amprecht, das ist der Chef von der BASF, grössten Weltkonzern für Chemie, und hat unter anderem gesagt, Chemie ist nicht, wenn es stinkt, Chemie ist, wenn es funktioniert. Und das ist ganz, ganz sicher so.
Aber das Stinken ist doch ein Element, wo man weiss, wo man sich erinnert an Chemieunterricht, wenn man je nachdem das Experiment, das man macht. Die faulen Eier zum Beispiel.
Ja, natürlich. Natürlich. Es gibt Stoffe, die stinken, die für unsere Nase einfach irritierend sind. Aber das gibt es auch in der Natur. Also das ist nicht Exklusivität der Chemie, wenn es stinkt, oder?
Und wenn es knallt? Ist das nicht ein bisschen typisch? Oder sind das einfach, wie soll ich sagen, fast schon Kindheitserinnerungen?
Es ist typisch im Sinn, dass es eigentlich stereotypisch ist.
Also sind vielleicht einfach die Erinnerungen aus dem Chemieunterricht,
ja, genau,
die einem am
genau,
besten
bilden. Es hat natürlich auch so ein kleines Element von Spektakularität, wenn so etwas explodiert oder knallt oder Lärm macht oder eben stinkt. Oder? Also das ist etwas, wo man dann wirklich in Erinnerung behaltet.
Haltet man vielleicht sich auch daran fest, zwar denen, an dem eben knallt und stinkt und so, weil es eigentlich eben kompliziert ist?
Es ist durchaus kompliziert. Ich muss sagen, als Chemiker, wir erzählen immer wieder auch noch Anekdoten, Laboranekdoten, wo es eben etwas brennt hat, wo es etwas explodiert hat oder so, ohne dass es wirklich zu einem Unfall gekommen wäre. Aber das ist anekdotisch relevant. Höchstens, würde ich sagen. Aber das ist nicht typisch.
Jetzt werden wir natürlich noch Anekdoten hören. Wissen Sie eine, die Sie immer wieder erzählen?
Also jetzt einfach so aus dem Stegreif, das ist... nein, ich erzähle lieber keinen. Sonst sind wir noch eine halbe Stunde noch da.
Ganz ernsthaft und kürzer eine halbe Stunde haben wir gerade knapp Zeit. Wenn ich zugespitzt sage, die ganze Welt, alles ist Chemie. Stimmt das?
Es stimmt insofern, dass die ganze Welt von der Chemie profitiert, also Nutzen aus der Chemie zieht, täglich, im täglichen Leben. Also das heisst, die Beiträge von der Chemie sind derart eine Selbstverständlichkeit, dass man die vergisst. Denken Sie nur an die Tatsache, dass wir hier miteinander reden und dass hoffentlich vielleicht ein paar tausend Leute auch noch zuhören. Ohne Chemie wäre das schlicht unmöglich.
Ist das nicht vor allem Physik? Schall?
Genau. Also wir haben jetzt, natürlich kann man das physikalisch beschreiben, wir haben Wellen, das ist ein mechanisches Signal, das dann vom Mikrofon dann aufgenommen wird und dank der Elektronik im Mikrofon, das wird dann ein elektrischer Impuls und elektrisches Signal und dann elektromagnetische Wellen umgewandelt und dann zurück bis zum Hörer.
Also was
aber,
ist Chemie?
Aber, Tatsache, dass das möglich ist, dass man sich die physikalischen Phänomene kann nutzen, erfordert, dass wir auch die entsprechenden Materialien haben. Es braucht Metall, es braucht Halbleiter, es braucht Kunststoff. Und das ist Chemie. Chemie macht das. Und also, das vergisst man.
Das vergisst man. Also, dass Chemie etwas ist, wo überall präsent ist, das könnte man schon so sagen. Dass Chemie auch, ich habe gelesen, im Vorbereiten für das Gespräch, es sei eine biblische Wissenschaft, sie ernähre die Hungrigen, sie legen die Nackten an und sie heilen die Kranken. Sie lachen. Ist das übertrieben?
Nein, das ist nicht übertrieben. Das ist nicht übertrieben. Aber das ist etwas, wo man müsste noch mehr sagen. Vielleicht nicht mit biblischen Bildern. Einfach so nüchtern kommunizieren, wie viel dass wir von der Chemie abhängig sind. Unser Wohlstand, unsere Zivilisation ist von Chemie abhängig.
Also, es sind Medikamente, es sind Vitamine, die man erfindet, es sind Brennstoffe, die man erfindet von der Chemie her.
Es sind Kunststoffe, es sind Kleider, die sie anhaben. Schauen Sie, wie viel Chemie in einem Computer, im Auto. Schauen Sie all die Güter, die Sie im Badzimmer haben.
Warum wird das so unterschätzt? Oder warum nimmt man das so wenig wahr? Was denken Sie?
Es hat natürlich auch damit zu tun, dass eigentlich Chemie im Sinn von Umwandeln von Materie, von Erschaffen von neuen Stoffen, das ist etwas, was es seit Jahrtausenden gibt. Wenn Sie eine Gewinnung von Metall, das haben schon die Ägypter entdeckt und gelernt, wie man zum Beispiel aus Mineralien, Malachit und so weiter Kupfer holt und mit dem Kupfer dann Objekte, Gegenstände, Werkzeuge können machen. Natürlich, dazu mal haben wir das nicht als Chemie bezeichnet, aber man hat Chemie gemacht, man hat Chemie lernen machen.
Eben, es ist Metallgewinnung, haben Sie gesagt, es ist auch Färben oder Veredeln.
Veredeln, ganzen Haufen, oder Gerben und so weiter.
Ich habe zum Beispiel noch gelesen, auch die ganze kulturelle Leistung der Menschheit fange ich eigentlich mit Chemie an, weil sie nämlich ein wichtiger Teil ist, Brotbacken ist Bierbrauen.
Ja, natürlich. Also die Gewinnung von Ernährungsmitteln und Verarbeitung von Ernährungsmitteln, das steckt auch Chemie drin. Und in dem Sinn wirklich Kulturleistung, weil dadurch Chemie, auch wenn man das noch nicht als Chemie bezeichnet hat, ganz, ganz einen wichtigen zivilisatorischen Beitrag seit eh und je geleistet hat und heute noch mehr.
Also heute noch mehr im Verhältnis zu früher? Oder heute
Verhältnis
noch mehr
zu früher. Im Verhältnis zu früher. Eben wegen der Abhängigkeit, die wir haben.
Wenn man es vergleicht, ist dann Chemie eine ältere Wissenschaft als jetzt beispielsweise Physik oder beispielsweise Biologie?
Nein, in dem Sinn nicht, weil also Chemie als Wissenschaft hat sich natürlich erst viel später etabliert. Also die Verwissenschaftlichung von diesen Prozeduren, von diesen erlernte Handlungen, wo der Mensch seit eben Jahrtausenden gemacht hat, die Verwissenschaftlichung ist eben viel, viel später gekommen. Also kann man sagen, moderne Chemie ist nicht älter als jetzt grob gesagt so zwei Jahrhunderten, oder?
Relativ jung. Wir haben vorhin gesagt, was Chemie alles macht, wo sie überall präsent ist, eben Plastik, Medikamente und so weiter. Was mir auffällt, das schlägt dann aber auch schnell ein bisschen ins Negative. Chemie schon beim, ich sage jetzt mal, künstlichen Himbeeraroma oder beim künstlichen Zitronensäure kippt es ins Negative. Haben Sie auch den Eindruck, es kippt eigentlich relativ schnell in ein negatives Image, dass man sagt, ah, das ist Chemie und dann meint man eigentlich etwas Negatives?
Es hat möglicherweise ja einen negativen Anstrich, weil der Mensch auch noch in der kulturellen Entwicklung sehr, sehr naturalistisch immer gedacht hat. Oder? Also was Natur ist, ist immer besser. Das muss nicht unbedingt sein.
Also die gute Natur und die böse Chemie.
Genau. Und das ist sehr, sehr pauschal, sehr simplistisch. Und das hat so eine Beurteilung, möchte ich sagen, das hat sehr stark auch noch mit Unwissen, mit Unverständnis der Chemie gegenüber. Also man versteht die Chemie nicht.
Hat es nicht damit zu tun, dass es halt die Chemieunfälle gibt? Ich nenne sowieso, ich nenne Schweizer Halle oder jetzt gerade in der letzten Aktualität die Dioxin-Eier in Deutschland. Es gibt da immer wieder die negativen Schlagzeilen, die man eben eng mit der Chemie verknüpft.
Also die negativen Schlagzeilen, die werden natürlich auch von den Medien gemacht.
Und gut, aber zuerst ist die Tatsache da,
ja, nein, dass es also ich möchte jetzt kein Chemieunfall bagatellisieren, aber menschliches Handeln hat immer ein gewisses Risiko. Es gibt immer Unfälle. Jetzt, wenn Sie mit Ihrem Auto in einen Baum fahren und dank dem Airbag, wo übrigens mit sehr viel Chemie bestückt ist, und Sie rettet und Ihr Auto zu Schrott fahren, dann kann man das im Prinzip als physikalischer Prozess bezeichnen, oder? Jetzt ein physikalischer Prozess vom zu Schrott fahren vom Auto, das müssten Sie konsequenterweise als Physikunfall bezeichnen. Und die Schuld der bösen Physiker geben. Das ist doch absurd, oder?
Das macht man einfach nicht. Warum machen wir es denn eigentlich bei der Chemie?
Das weiß ich nicht. Da habe ich wirklich auch keine einschlägige Antwort auf.
Also, dass man sehr viel schneller vom Chemieunfall redet als viel schneller. Physik.
Es hat natürlich, Chemie hat etwas, wo wirklich die Leute, also die weitgrösste Mehrheit der Leute, chemische Prozess, die einfache Begriff Molekül, Atom, chemische Reaktion, nicht versteht. Es hat immer noch etwas Mystisches, wo auch noch zu einer Hilflosigkeit gegenüber einem chemischen Prozess auch noch führt.
Also Chemie immer auch noch ein bisschen verbunden mit Alchemie, eben mit dem Bösen, mit dem Düsteren.
Es gibt möglicherweise auch noch Überreste von dem, ja. Und das sollte man ausräumen.
Das machen wir da. Vielleicht einen kleinen Beitrag dazu. Antonio, wenn wir in die Gegenwart, Sie sind Chemieprofessor an der ETH Zürich. Die Vorstellung, dass Sie schon als Bub im Chemiekasten oder mit dem Chemiekasten gespielt haben, ist die richtig?
Nein. Ich habe ganz wenig Experimente in der Wäschküche von meiner Mutter gemacht, aber ich bin nicht der irgendwie zur Chemie mit dem Basteln im kleinen Labor in der Garage oder so gekommen ist. Also ich habe eher so, ich würde fest sagen, einen intellektuellen Zugang zu der Chemie gehabt, die Faszination für die enorm kleine Dimensionen von Atomen, von Molekülen und das verstehen oder versuchen zu verstehen, dazu mal mindestens, wie Moleküle funktionieren, wie tun wir die zusammenbasteln, wie tun wir die konstruieren und wieso reagieren in bestimmte Art und Weise. Also das hat wirklich bereits so angefangen, so sagen wir so in den letzten Jahren im Gymi.
Oh, schon relativ jung, haben Sie die Formeln wollen knacken.
Also vor zwei Jahren vor der Matura habe ich schon felsenfest überzeugt, es gibt für mich Chemie und sonst nichts als Studium, oder? Also als Möglichkeit. Also das absolut überzeugt. Ich mache Chemie, ich werde Chemiker und ich bin immer noch heute ein überzeugter, ich würde sagen Vollblut, überzeugter und stolzer Chemiker.
Ein wichtiges Thema, das Sie damit arbeiten, an der ETH in Ihrem Forschungsteam, also Sie haben ja junge Doktoranden, Studierende, mhm, die dann auch selber Forschung machen. Das wichtigste Thema, haben Sie mir gesagt im Vorgespräch, sei das Thema Fluor, das Sie bearbeiten, wie das in Molekül eingebaut wird. Was muss ich mir da vorstellen? Wie forscht man da?
Also jetzt abgesehen vom Element Fluor und von der Fluorchemie, die wir auch machen, meine Forschungsgruppe beschäftigt sich mit Synthesemethoden. Also das heisst, wir wollen herausfinden, wie man bestimmte Moleküle, die eben zum Beispiel Fluor enthalten, könnte effizient machen, könnte besser machen. Wir wollen neue Synthesewege in dem Sinn erschliessen. Neue Verbindungen, neue Moleküle erschliessen, wo man jetzt noch keine Ahnung hat von den Eigenschaften. Man redet dann von funktionellen Gruppen zum Beispiel, also Molekülgruppierungen mit bestimmten Molekülen, die Fluor enthalten, wo dann könnte etwas bewirken, wo eine Funktion haben.
Also das heisst, die neuen Verbindungen könnten möglicherweise zu einem neuen Medikament führen, zu einem neuen Dünger führen, zu einem neuen, weiss ich nicht, führen.
Genau, also das heisst, Traum für uns an der Hochschule ist, wenn zum Beispiel unsere Methoden dann auch noch, abgesehen von den Kollegen weltweit, aber auch von der Industrie, dann eines Tages gebraucht werden.
Also das heisst,
obwohl wir eben nicht unbedingt nur angewandte Forschung machen, oder? Also wir stecken ganz tief in der Grundlagenforschung immer noch.
Und dort haben Sie also das Ziel, habe ich das richtig verstanden, dass Sie jetzt mit Fluor arbeiten, also das ist das Element, das jetzt bei Ihnen eine wichtige Rolle spielt, und dass Sie das Fluoratom, die Atome in andere Kombinationen mit anderen Atomen dann zu neuen Molekülen formen
wollen. Genau, also ich mache Ihnen ein Beispiel. Ich gehe zum Arzt und der Arzt findet, ich habe zu hohen Cholesterinspiegel. Und er verschreibt mir das Medikament. Es besteht eine grosse Chance, dass das Medikament dann das Lipitor ist, mit dem Wirkstoff Atorvastatin drin. Und das ist ein Molekül, das dann dafür sorgt, dass mein Cholesterinspiegel sinkt.
Das heisst, jetzt, es hat eine bestimmte Wirkung.
Und das ist übrigens, das Medikament hat so Verkaufszahlen von 12, 13, 14 Milliarden Dollar pro Jahr. Also das ist
also riesige Umsätze.
Bestselling Medikament, ja. Oder? Bestselling Prescription Drugs heisst. In dem Molekül hat es ein Fluoratom an einem bestimmten Ort im Molekül, wo dafür sorgt, dass die Wirkung wirklich zustande kommt. Und dass das Molekül im Metabolismus der Zelle nicht allzu früh kaputt gemacht wird.
Und gehen Sie dann, wenn Sie jetzt das Fluorelement, Atom, sozusagen verschieben in diesen Verbindungen, gehen Sie dann da nach dem Zufallsprinzip vor, dass Sie, ich sage jetzt ein bisschen salopp, einfach Experiment machen, oder haben Sie da zuerst den Plan, jetzt wollen wir das Fluoratom dort und dort in dieser Verbindung herbringen und dann vielleicht die und die Wirkung erzielen?
Also Sie sprechen jetzt im Prinzip die Dichotomie,
also wie sehr,
Empirismus oder Theorie, oder?
Wie sehr planbar ist das, was Sie machen?
Es ist weitgehend, würde ich sagen, planbar. Also man kann modellieren, man kann rechnen, man kann anhand von der theoretischen Chemie im Prinzip oder von den theoretischen Mitteln, die man in der Chemie zur Verfügung hat, eine Synthese planen, in dem Sinn, dass man sagt, wenn man diese Reaktionen macht, dann kriegen wir die Atome in diesen Positionen zum Beispiel, also jetzt salopp gesagt. Aber man erlebt immer wieder Überraschungen. Also das heisst, alles kann man nicht planen. Und das führt dazu, dass das schlussendlich das Experiment entscheidet. Man muss ins Labor und man muss die Experimente durchführen, um herauszufinden, es geht tatsächlich so, wie ich das auf dem Papier geschrieben habe.
Also das heisst, forschen in der Chemie heute heisst nicht einfach am Computer sitzen, sondern heisst zuerst am Computer sitzen und nachher aber weiterhin die klassische Arbeit vom Chemiker im Labor.
Die klassische Arbeit vom Chemiker im Labor, die gehört immer noch dazu und die kann man natürlich nicht irgendwie wegdenken. Die wird man nie können wegdenken. Denn wirklich die Umsetzung von der Chemie findet wirklich im Labor statt. Sei es im Milligrammmaßstab, Grammmaßstab oder Millionen Tonnen pro Jahr bei der grosschemischen Industrie, bei gewissen Grundchemikalien. Also das heisst, man muss ein Produkt machen. Also wir arbeiten nicht mit virtuellen Produkten wie Banken.
Das heisst, kann man sagen, der Chemiker ist ein Ingenieur? Auf seine Art natürlich.
Man ist ein molekularer Ingenieur, ja. Also man ist sogar, also wenn ich vor Maturanden versuche, Chemie schmackhaft zu machen, ich rede vom Molekülhandwerker.
Also
ein Molekülhandwerker, wo aber einen relativ grossen intellektuellen Anspruch hat. Er will ja verstehen, wie die Moleküle funktioniert, wie man die zusammensetzt und warum sie eine bestimmte Wirkung dann ausüben.
Jetzt machen Sie, sind Sie tätig eben unter anderem mit diesen Fluoratomen, wo Sie vielleicht die Hoffnung haben, oder ich nehme an, die Hoffnung haben, beispielsweise ein neues Medikament mit können zu entwickeln. Ist das richtig, die Vorstellung?
So weit gehen wir nicht, dass wir sagen, wir wollen das Molekül machen, das dann als Medikament gebraucht wird. Wir gehen eigentlich nur bis zu dem Punkt, dass man sagt, hey, schaut die Leute in der Pharmaindustrie, wir haben eine Methode, wenn ihr wollt, Fluoratom zum Beispiel, jetzt in dem konkreten Fall, so und so einbauen, in diesen Positionen im Molekül, dann macht es so. Weil die Methode noch nicht zur Verfügung stehen.
Jetzt ist das eine Art, Sie sind einer von der Chemiker an der ETH. Wo läuft die Chemie sonst noch durch? Also ist das grosse Ziel beispielsweise, dass man bei der Energie Fortschritt mithelfen machen? Ist es das Ziel vor allem, neue Medikamente zu machen? Ist das Ziel vor allem, neue Dünger? Ist es alles, woher läuft die Chemie? Wo kann sie den wichtigsten Beitrag leisten, denken Sie, in Zukunft?
Also, Sie haben Energie erwähnt. Die Energieproblematik ist für die Chemie auch sehr wichtig. Und ich würde sagen, sogar umgekehrt formuliert, dass die Chemie kann zur Energieproblematik Lösungen anbieten. Denken Sie nur an die ganze Problematik mit Batterien. Also, man möchte gern unsere Mobilität jetzt ein bisschen weniger vom Öl abhängig machen. Es müssen aber effizientere Batterien her, wenn wir mit solchen Energiequellen, die zum Beispiel ein Auto will, antreiben.
Und da kann auch, also das ist auch nicht etwas Physikalisches, sondern auch etwas Chemisches, wo die Chemiker können helfen können, ja, bessere Batterien
entwickeln. Natürlich, bessere Batterien sind ganz stark abhängig von der Qualität von den Materialien, die man braucht, um dann Elektrizität zu produzieren. Dank einem chemischen Prozess.
Da haben wir es schon wieder, oder? Jetzt bin ich der, der sagt, was, Materialien? Ah, das hat mit Chemie zu tun.
Ja, natürlich. Natürlich.
Ist ein bisschen eine Sisyphus-Arbeit auch manchmal, das den Leuten immer wieder beizubringen und zu sagen?
Man hat immer das Gefühl, man hat einfach ein kleines Tröpfchen auf einen heißen Stein, oder? Aber man muss. Also ich denke, Chemiker müssten sich auch noch ein bisschen mehr engagieren, ein bisschen mehr raus. Ich sage, dass die Studenten versuchen mal, eure Grossmutter zu erklären, was ihr im Labor macht und warum. Oder? Und also mit einfachsten Wörtern wirklich aber reduzieren, damit es verständlich wird, damit man den Sinn macht. Und damit man den Sinn sieht, von dem, was man macht. Aber ich glaube, es braucht ganz sicher auch noch eine bessere chemische Ausbildung, ganz allgemein. Man macht zu wenig.
Also das
die Amerikaner, die reden von, da gibt's einen schönen Begriff von der Scientific Literacy. Ich, bezogen auf Chemie.
Also wissenschaftlicher Analphabetismus?
Nein, Alphabetismus.
Ja.
Oder, also, es besteht wirklich eine Notwendigkeit, dass man sollte viel mehr für eine chemische Alphabetisierung müsste unternehmen.
Und da ist jetzt das UNO-Jahr von der Chemie. Nach dem UNO-Jahr von der Biodiversität im letzten Jahr ist das Jahr das UNO-Jahr von der Chemie. Haben Sie auch die Hoffnung, dass das dabei helfen könnte, dass die Alphabetisierung verstärkt stattfindet?
Also die Alphabetisierung, die muss natürlich vor allem in den Schulen stattfinden.
Also nicht erst im Gymi, in der oberen Stufe, sondern schon früher.
Es ist geeignet vorher. Man kann durchaus auch auf 6 Stufen, also Sekundarstufe 1, das ist fast schon eine bildungspolitische Forderung, die ich da so leger erstelle.
Eindeutig, und Sie sind da in schwerer Konkurrenz mit verschiedensten bildungspolitischen Forderungen.
Genau. Aber ich denke, es ist bitter notwendig, dass ganz allgemein, nicht nur Chemie, dass die breite Bevölkerung etwas mehr von naturwissenschaftlichen Zusammenhängen versteht.
Herr Toni, wir sind schon fast am Schluss. Eine schwierige Frage noch. Bei der Liebe sagt man, wenn es gut geht, dann sagt man, wenn Chemie stimmt. Was ist da damit gemeint?
Chemie stimmt. Ja, wahrscheinlich eben, weil es nicht stinkt, weil es nicht explodiert, weil es nicht kracht, sondern eben funktioniert.
Also das heißt,
wie es eigentlich praktisch immer ist. Dass Chemie stimmt. Chemie stimmt. Punkt.
Dann machen wir da jetzt auch gerade einen Punkt, Herr Toni. Danke dir für das Gespräch.
Danke Ihnen.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.